der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Meine sehr verehrten HörerInnen, hören Sie nun die berühmte Stimme von Thea Hummel, die letztens an ihrer Stimme erkannt wurde.
Genau, an dieser Stelle Shoutout an unsere HörerInnen in Westfalen. Ich war nämlich jetzt die letzten beiden Tage von sehr vielen westfälischen Menschen umgeben und das war sehr schön. Und ein paar Leute waren auch da, die Stachel und Herz gerne hören und mich darauf angesprochen haben. Und eine Person hat auch beim Abendessen gesagt, dass sie mich an meiner Stimme erkannt hat.
An deiner wunderschönen Stimme.
Mm. Wow. Also Shoutout an Westfalen.
Herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, ihr habt den November gut rumgekriegt. Das ist ja eigentlich so, boah, ich bin immer froh, wenn es zu Ende ist, der November, ne? Das Adventslicht kommt. Da bin ich ja sehr Kirchenjahr angelegt. Hm. So. Also, wir haben eine neue Folge, aber Angela Merkel hat ein neues Buch. Darüber möchte ich vorher mit dir sprechen, bevor wir zum Thema kommen. Denn Angela Merkel hat ja ihre Memoiren vorgestellt in ihrem neuen Buch mit dem Titel Freiheit. Und sie schreibt darüber, über ihre Erfahrungen aus der DDR, aber äußert sich auch zu aktuellen politischen Themen. Und ich meine, diesen Seufzer zum Männer, den haben wir ja noch und nöcher gehört. Da müssen wir jetzt irgendwie nicht drauf eingehen. Und dann wurde sie bei ihrer Buchpremiere gefragt. Das fand ich total interessant. So, Frau Merkel, 700 Seiten Buch und so. Ne, können wir uns denn jetzt auf Sensationen freuen? Weil eigentlich so in ihrer ganzen Kanzlerinnenschaft so haben wir ja nicht irgendwie so die großen Sensationen mal aus ihrem Privatleben oder so. Können wir uns jetzt darüber freuen? Und jede Autorin würde doch eigentlich sagen, ja klar, lesen Sie mein Buch. Sie werden es finden auf Seite 583 oder so. Und Angela Merkel sagt einfach so trocken, Sensationen? Das, stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt über Sensationen über mich preisgeben. Was würde man über mich sagen? Und ich denke mir so, was würde man denn über dich sagen?
Das ist echt, also da muss man schon sagen, da bleibt sie sich auch treu. Sie war einfach noch nie sensationsgeil. Warum sollte sie jetzt damit anfangen? Hat sie doch überhaupt nicht nötig.
Aber mein Lieblingszitat aus dieser Buchpremiere war, dass sie an irgendeiner Stelle sagt, naja, wenn es hilft, dann soll man halt sagen, Merkel war's. Wie abgeklärt mit dir selber musst du eigentlich sein?
Geil. Das muss ich schon auch sagen. Sie hat schon das geschafft, was viele männliche Politiker oder auch, ich sag mal, männliche Big Potatoes nicht schaffen. Nämlich sie hat wirklich aufgehört und hat dann erstmal Abstand genommen. Und also sie hat irgendwie nicht so sehr dieses Geltungsbedürfnis gehabt, sich irgendwie als so einen legendären Status oder so, sich immer wieder zu Wort melden müssen, weil man irgendwie, weißt du, sie ist nicht so ein Uli Hoeneß.
Es ist aber irgendwie auch interessant, dass so
Ja gut, okay, sie hat jetzt dieses Buch rausgebracht, aber ich meine.
Ja, nee, das trotzdem ist ja gutes Recht. Ich finde es interessant, wie wohlwollend wir über Angela Merkel sprechen. Und ich muss ja auch sagen, ne, es könnte ja sein, dass sie mir beim nächsten Kirchtag über mich läuft. Und ich finde es schon irgendwie ein bisschen cool. Und eigentlich habe ich dieses Gefühl normalerweise bei CDU-PolitikerInnen nicht so.
Nee, ich habe das eigentlich grundsätzlich bei PolitikerInnen nicht.
Oh, ich gibt schon einige, wo ich das habe.
Ja, okay.
Also bei Friedrich Merz jetzt auch nicht. Aber ich glaube, der Hype um Angela Merkel, den hat man auch Friedrich Merz zu verdanken, weil man so denkt, okay, gut.
Genau, also. Wenigstens war sie noch, genau. Aber, und das sind ja auch viele Leute, die sie jetzt sagen wir mal, vermissen, waren die Leute, die früher auch sie nicht so sehr positiv gesehen haben und auch sehr kritisch gesehen haben. Aber dadurch, dass das jetzt so eine Shitshow ist, da sagen sie, wünschen sie sich die guten alten Zeiten, weil die Merkel, die war wenigstens noch verlässlich.
Naja, und man muss ja auch schon sagen, dass ne, als Frau in der Politik über so viele Jahre Kanzlerin und auch der Weg dahin, das
als Frau, als Ostdeutsche,
Kann ich dir als Pfarrerstochter, kann ich jetzt aber tatsächlich mit ein bisschen mehr Abstand irgendwie anders sehen, als wie sie noch
Bundeskanzlerin. Voll. Ja, ich habe sie früher auch kritisch gesehen.
So bei mir, das so zu beobachten, finde ich echt einfach so interessant. Ja. Und viele andere auch so, oh, Angela Merkel hat ein Buch rausgeholt.
Vielleicht.
Oh, sie sagt Männer mit einem Seufzer. Ach, die sind ja
aber emotional. Aber Sarah, hast du die schon mal vorgehalten? Kann es sein, dass wir auch einfach älter und konservativer werden? Weil wir älter werden?
Ja, älter ja, aber konservativer nicht. Nein.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Nee.
Nicht wirklich konservativer.
Nee. Ja.
Aber
so, jetzt kann
vielleicht so ein bisschen gesetzter. Weißt
ja,
du?
Vielleicht.
So ein bisschen.
Aber ich finde jetzt, nach diesem Intro kann uns keiner mehr vorwerfen, dass wir linksgrün versifft sind, weil wir werden sehr wohlwollend über eine CDU-Politikerin gesprochen. Das reicht es auch für dieses Jahr.
Es ist ja schon Ende November.
Wir sind ja auch offen für vieles, so auch in unserer Folge. Diese Überleitung jetzt schon wieder, hast du gemerkt.
Wow.
Interkulturelle Öffnung.
Wow.
Und rassismuskritische Perspektiven. Darüber haben wir gesprochen mit Nicola Momouni. Und das war ein total interessantes Gespräch.
Ja.
Über eben, dass es eben auch rassismuskritische Perspektiven braucht, um überhaupt eine interkulturelle Öffnung in Kirche, da reden ja viele Kirchen drüber.
Mhm.
Ich meine, du hast gerade erzählt, du warst gerade auf der Synode in Westfalen, da wurde ja auch viel über dieses Thema berichtet und Kirchen wollen sich interkulturell öffnen. Deswegen finde ich, ist diese Aufnahme und dieses Gespräch aktueller denn je, weil das sind die Herausforderungen unserer Kirche. Und Nicola ist da eben Experte für. Und es war einfach super interessant, wie wir über strukturelle Veränderungen, da kam dann auch nochmal so der Bogen zu unserer September-Folge, über rassismuskritische Organisationsentwicklung gesprochen haben. Was bedeutet das eigentlich? Was ist notwendig für einen Wandel? Warum ist eigentlich Empowerment wichtig statt Paternalismus und so weiter und so fort. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wo ihr, glaube ich, viel auch lernen könnt, auch mal eine andere Perspektive einnehmen könnt, wenn ihr euch für dieses Thema interkulturelle Öffnung in Kirche interessiert, wofür ihr euch interessieren solltet und das sowieso tut, wenn ihr unseren Podcast hört.
Ich vermute das mal stark. Also ich stelle mal unseren Gast vor, Nicola Momouni ist Referent für interkulturelle Kirchenentwicklung im Ökumenewerk der Nordkirche. Vorher hat er für das Diakonische Werk in Hamburg gearbeitet und er ist außerdem Vorstandsvorsitzender für OSARA e.V. Das ist ein Hamburger Verein für Bildung, Gesundheit und kulturelle Vielfalt. Und genau, er war bei uns. Das Gespräch haben wir schon vor einiger Zeit aufgenommen. Es war ein ganz tolles Gespräch und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und mithört. Also mithören klingt jetzt so, als würden die an der Tür lauschen. Nein, so meine ich, danke, dass
so
ihr zuhört.
Hintergrundsmusik, bitte nutzt uns nicht als Hintergrundsmusik.
Nein, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei seid. Aber bevor wir jetzt das Interview starten.
Noch was Hochaktuelles.
Etwas, wenn ihr diesen Podcast am Veröffentlichungsdatum hört.
Oder einen Tag später.
Oder einen Tag später, habt ihr noch die Chance, Stachel und Herz live zu erleben. Und zwar.
Und Thorsten Dietz.
Am 1. Dezember im Weiglerhaus in Essen. Zu Gast ist Thorsten Dietz, Friend of the Podcast Thorsten Dietz. Er war ja schon mal bei uns.
Yes.
Er predigt um 11 Uhr und um 14 Uhr geht dann es los mit dem Live-Podcast. Und ihr könnt live dabei sein.
Und es gibt selbstgebackene
Plätzchen. Es kostet keinen Eintritt. Es gibt Plätzchen. Also ich weiß nicht, wie wir euch noch bestechen müssen.
Es gibt uns zum Anfassen, deine Stimme zum Anfassen.
Bitte fasst uns nicht an.
Aber unsere Stimmen.
Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber wir freuen uns trotzdem, wenn ihr kommt.
Kommt nach Essen, das Weigerhaus liegt direkt am Hauptbahnhof und es wird einfach ein grandioser Start in die Adventszeit. Die Kirche der Zukunft ist feministisch, das wird unser Thema und veröffentlicht wird sonst erst Ende Dezember zu Weihnachten und ihr könnt es aber jetzt schon hören und sogar eure Fragen stellen, quasi proaktiv bei Stachel und Herz dabei sein. Einmalige Chance, kommt vorbei, wir lieben euch.
So, und jetzt hören wir uns das Interview an.
Herzlich willkommen aus Hamburg in Wuppertal bei Stachel und Herz. Nicola, schön, dass du hier bist.
Danke, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe den Podcast immer wieder gehört und bin heute selber mal dabei. Danke.
Wow, das ist toll, wenn wir auch Friends of the Podcast tatsächlich im Podcast haben. Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist und steigen direkt ein mit den 3 Fun Facts über dich. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe einiges mitgebracht und zwar eher mehr so biografischer Natur. Ich habe gedacht, was wollen Leute von mir wissen, was ich noch nie preisgegeben habe? Und würde damit anfangen, dass ich zum Beispiel nicht in Togo geboren bin, was viele annehmen und denken, weil ich eben über meinen gemeinnützigen Verein sehr viel in Togo mache. Ich bin in Côte d'Ivoire geboren, im Westen Côte d'Ivoire, fast an der Grenze zu Liberia. Das ist so die erste Info, die ich preisgeben möchte, was man nicht unbedingt im Internet finden kann. Genau.
Und aber du bist in Togo aufgewachsen?
Ich bin eher später, so durch, es gibt ja eine starke Binnenmigration auf dem afrikanischen Kontinent, was viele oft gar nicht so glauben und denken, alle wollen nach Europa, alle wollen nach Deutschland. Das ist überhaupt nicht der Fall. So meine Eltern, deren Migration war eher Togo zu verlassen nach Côte d'Ivoire, wo sie eben als Handwerker, als Tischler, als SchreinerInnen dann gearbeitet haben. Und diese Binnenmigration kennt man auch so in Richtung Nigeria, in Richtung Kongo, in Richtung Gabun auch. Aber in den 70ern war Côte d'Ivoire so ein Ja, ihr seht ja, wenn man Französisch als Erstsprache hat, dann gibt es immer wieder sprachliche Fauxpas. Und zwar, Côte d'Ivoire war so ein
florierend? Florierendes
Land.
Ja, genau. Ich habe Französisch nicht als Erstsprache.
Genau. Sarah struggelt auch schon. Florierend.
Genau, florierend. Ja.
Also das viele.
Das ist floriert, das so, ist so ein Aufblühen.
Genau.
So ein,
ach, also, von Flower.
Ja, genau. Genau das. Das heißt,
kennst du das deutsche Wort florierend nicht?
Natürlich nicht. Hallo, ich finde das jetzt auch ein bisschen klassistisch, dass du, um nochmal an unsere letzte Folge anzuknüpfen, um dass du dich jetzt darüber so lustig machst bei mir. Genau. Tja, bei mir im Pott auf der Straße hat man nicht so
Hallo,
geredet.
Ich habe mit 16 Deutsch gelernt, ja. Also ich darf so ein bisschen überheblich sein, wenn es ein Wort gibt, was ich kenne und du nicht.
Ich kenne viele Wörter aus dem Pott, die du nicht kennst.
Genau. Und ich habe erst mit 19 angefangen, Deutsch zu lernen. Genau.
Wow. Mhm. Und sprichst jetzt besser als ich? Also ich meine,
naja, es kommt darauf an, so die normalen Witze, die Leute machen, wenn sie hier geboren sind, die habe ich nicht drauf. Oder es gibt so ein gemeinsames Wissen, weil man die gleiche Sozialisation hat.
Ja, stimmt.
Und ich merke, da gibt es die Unterschiede, und wo einige mir dann doch vorwerfen, ich würde so akademisch reden und könnte gar nicht so ganz normale Witze mal sagen. So.
Ja, aber das fehlt mir auch, so diese Kindheitssachen, so Filme oder so Promis von damals oder so gesellschaftliche.
Genau.
Dadurch, dass ich auch nicht in Deutschland aufgewachsen bin, glauben Leute immer, dass ich bestimmte Sachen kennen müsste aus dem Kinderfernsehen oder
total.
So oder bestimmte Musik,
total,
die es aber nur in Deutschland gehabt.
Naja, Thomas Gottschalk habt ihr die letzten Jahre dann ja dennoch kennenlernen müssen. Ne?
Ja, genau. Den
so was
kennengelernt.
Ja, den kennt man.
Ja. Siehst du? Und das könnt ihr dann auch so ein bisschen objektiver betrachten als die Menschen, bei denen Thomas Gottschalk schon als Kind im Wohnzimmer mit saß quasi.
Also ich wusste auch als Kind schon, dass es Thomas Gottschalk gibt.
Mhm.
Also er war schon im Begriff irgendwie, aber...
Aber der war nicht der Onkel
ja
Tommy.
Aber der hat ja auch bei Sister Act Teil 2 mitgespielt.
Nein.
Doch.
Nein.
Ja, natürlich. Okay. Der war einer der Mönche.
Okay.
Fun Fact, Thomas Gottschalk hat bei Sister Act 2 mitgespielt.
Krass.
Okay,
krass.
Guckt euch den Film nochmal an, Leute. Ich werde niemals müde dafür zu plädieren, dass das ein Meisterwerk ist.
Okay.
Sister Act 1 und 2.
Okay.
Also nicht Thomas Gottschalk, sondern der
Nein,
Film.
Nein, die Filme sind super. Sister Act 1 sowieso, aber auch Teil 2. Schlechte Bewertung, aber es ist ein fantastischer Film.
Okay.
Entschuldigung, zurück zu dir, Nicolai.
Aber weißt du was, das wollte ich auch noch kurz sagen. Ich muss auch noch kurz weiterreden. Also bei Google, wenn du, oder in Suchmaschinen im Internet, wenn du deinen Namen reingibst, ne? Dann kommen ja Vorschläge von der Suchmaschine, was Leute auch noch am meisten über dich googeln.
Okay.
Bei mir steht nämlich Sarah Wetscherer, Eltern.
Okay.
Das ist, weil man nicht hinschreiben kann, Sarah Wetscherer, woher kommt sie?
Okay. Aha, spannend.
Ja, eine Zeit lang stand eben auch Herkunft. Ich weiß nicht, ich habe dich nicht gegoogelt.
Okay. Ich habe es noch nie gemacht, genau.
Aber das du hast dich noch nie selbst gegoogelt?
Mach die Thea täglich. Morgen als erstes.
Nicht täglich, aber ich habe mich schon mal gegoogelt.
Ich meine, das dritte Wort kommt ja erst, wenn man was Drittes noch schreiben will, oder? Weil wenn ich nur Nicola Mumuni angebe, dann dauert
Und dann wartest du. Du gibst einen Nicola Mumuni, dann machst du vielleicht noch ein Leerzeichen.
Genau.
Und dann wartest du.
Genau, ich glaube,
dann kommen die Vorschläge.
Okay.
Was die Leute eigentlich wirklich interessiert.
Okay. Wenn ich hier rausgehe, dann mache ich das sofort.
Ja,
um
will man
sehen,
das
was
wissen?
Was wollen
da?
Leute denn eigentlich über mich wissen? Genau.
Unbedingt, genau. Ja. Herkunft, Eltern. Eltern, Herkunft wechselt sich bei mir immer so ab.
Mhm.
Ja. Ständig so, dass ich ein Buch habe und Podcast und überhaupt irgendwas, aber nee, das ist
Wo
das.
Kommt sie wirklich her?
Das ist,
sie behauptet immer, sie würde aus dem Pott kommen.
Das ist der heiße Shit, den die Leute eigentlich wissen wollen.
Wir sind immer noch bei Fun Fact Nummer 1, Leute. So, Fun Fact Nummer 2, Nicola, back to you.
Ja, Fun Fact Nummer 2, auch biografischer Natur. Ich sage immer wieder, ich spreche 7 Sprachen und alle denken, wie
krass.
Ist so, wie? Und manchmal zähle ich sogar die europäischen Sprachen dazu, aber manchmal auch gar nicht so. Aber ich komme trotzdem auf 7 oder mehr sogar. Und das sind wirklich Sprachen, allein durch die migrationsbedingten Bewegungen in Côte d'Ivoire leben, ghanaische Elternteile auch mal so haben und familiäre Bezüge in Togo führen dazu, dass man einfach mehrsprachig aufwächst. Und deswegen würde ich sogar behaupten, dass Menschen, die aus einem multilingualen Raum kommen, dass sie gar keine Angst haben, Deutsch zu lernen und Deutsch eher sogar schneller lernen, als viele denken.
Mhm. Ja.
Und das sind so tatsächliche Sprachen. So, ich habe gar nicht so die Dialekte dazu genannt. So, ich meine, für mich, wenn ich hier auf die Sprachenvielfalt in Europa mal blicke, dann denke ich, okay, Deutsch, Österreichisch, ist der Unterschied so groß oder ist das immer noch Deutsch? Genau, oder war jetzt in den Sommerferien jetzt in Wien und Wien bezeichnet sich ja als die größte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Dann denke ich mir, ja, dann doch Deutsch, ne? Mhm. Aber die Wiener oder die Österreicher würden niemals behaupten, dass sie Deutsch da sprechen. Mhm. Und wenn man jetzt die sieben Sprachen, von denen ich jetzt rede, mal in Westafrika mal schaut, das sind Sprachen mit eigener Struktur. Ich bin ja Germanist, deswegen kann ich wirklich die Sprachen als Sprachen bezeichnen. Und das sind Sprachen, wenn man die eine spricht und in die andere Stadt mal umzieht, dann versteht man die Leute dort gar nicht.
Ja.
Und diese Sprachenvielfalt ist auch ein kulturelles Reichtum, was eben gefeiert werden sollte. Mhm. Genau.
Wow, welche Sprachen sprichst du?
Ich spreche Lamba. Lamba ist dann die Muttersprache von meinem Papa und meiner Mama. Beide sind so von der gleichen Ethnie und sind dann in Côte d'Ivoire ausgewandert. Das heißt, in Côte d'Ivoire haben wir weiterhin als Kinder Lamba gesprochen. Und in der Region, in der wir in Côte d'Ivoire waren, spricht man Bambara. Bambara ist eine Bevölkerungsgruppe, die aus dem Norden von Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, in Côte d'Ivoire eingewandert ist und die sprechen Bambara. Einige nennen das Djula. Indem wir in dieser Region gewohnt haben, haben wir die Sprache auch als Kinder mitgelernt. Und Ewe ist dann eine Sprache, die man südlich von Togo spricht, so über die Grenzen sogar des Landes hinweg, Togo, Benin, Ghana. Die kann ich auch durch meine Studienzeit 4 Jahre in Lomé. Kabye wird im Norden gesprochen, das ist die Sprache des Präsidenten und eine Zeit lang war das eine Pflichtsprache in der Schule.
Mhm.
So durch aber die schlechte Sprachförderung haben einige das nicht gelernt, aber wir haben das noch gelernt. Und jetzt, wenn ich in die Heimat fliege, wenn ich sage, ich fliege in die Heimat, dann ist es eine Region, die heißt Bassa und die Sprache dort kann ich so. Und dann kommen Sprachen wie Französisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Spanisch noch dazu.
So die kolonialen Sprachen beherrscht auch.
Genau, das wäre so der zweite Fun Fact. Genau. Und der dritte, den ich mitgebracht habe, ist einfach Mumuni, der Nachname Mumuni. So, das ist jetzt kein geläufiger Name bei den Lambas oder bei den Togoen an sich. Das ist eher so ein muslimischer Name. Den trifft man als Vornamen, aber auch als Nachnamen.
Mhm.
Und wir durch unseren Urgroßvater, der bei muslimischen Menschen mal seine Lehre gemacht hat als Tischler, hat er das als Nicknamen bekommen. Aber dadurch, dass er doch auch Analphabet war bei der Deklarierung oder bei Beantragung seiner Geburtsurkunde hat er dann Mumuni als Nachnamen angegeben und seitdem sein ganzes Nachkommen trägt dann Mumuni als Nachnamen. Genau. Eigentlich gelebte Interreligiosität und gelebte Ökumene. Genau.
Ohne, dass du jemals, dass ihr muslimisch wart in der Familie.
Genau. Also in der Familie, du bist auch nicht konvertiert oder so, was vielleicht viele vermuten.
Genau,
ja.
So viele Schwarze in Hamburg, aber auch in Togo denken, wir sind konvertiert. Wir sind nicht konvertiert, das ist die Geschichte dahinter.
Mhm.
Genau, inzwischen würde ich eher sagen, unsere Familie ist mehr so christlich, aber wir sind nicht konvertiert und tragen trotzdem den Nachnamen Mumuni dann. Genau.
Schön.
Genau, das waren die drei Sachen, die ich so mitgebracht habe.
Vielen Dank.
Sehr spannende Fun Facts.
Wir kennen es ja bisher mehr so aus dem beruflichen Kontext. Wir sitzen zusammen in einer ExpertInnenrunde zum Thema Rassismus bei der EKD, aber auch sonst haben wir schon die ein oder andere Sache zusammen gemacht. Und aus der antirassistischen Arbeit in der Kirche kennen wir uns. Du bist Referent für interkulturelle Kirchenentwicklung in der Nordkirche.
Mhm.
Was heißt das? Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Oder was tust du da? Was ist deine Aufgabe? Und seit wann machst du das? Weil wir haben uns kennengelernt, da warst du noch bei der Diakonie.
Richtig.
Und dann bist du irgendwann dahin gekommen,
genau.
Auch in die Nordkirche.
Richtig. Ich war beruflich und immer noch in der Nordkirche und immer gewesen. So nach dem Studium habe ich dann ein Praktikum bei der Diakonie gemacht und nach 2 Wochen hieß es, wollen Sie nicht mal einen Job haben im Bereich Interkulturalität, sprich Migrationsberatung? Das, die Diakonie ist ja in zwei Abteilungen aufgeteilt, und zwar das Hilfswerk, wo wir an Menschen arbeiten, Ratschläge mal bieten, Tipps und Beratungen klassisch, und dann das Landesverband. So, ich habe 11 Jahre bei der Diakonie gearbeitet im Bereich Migration und Integration, und das Thema Migration, das Thema Interkulturalität und Rassismus war mein Thema immer mal gewesen. Rassismus konnte man nicht so in Worten fassen, dass man immer von fremden Kulturen gesprochen hat und Menschen, die gerade in der ersten Generation migrieren und Tipps brauchen beim Deutschlernen, wie sie ihre Wege finden können, Wohnungen finden können. Aber die Widerstände und die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, niemand hat sich wirklich getraut, das als Rassismus so aufzufassen. Mhm. Ich habe natürlich während meiner Beratungen und die Dokumentationen immer wieder bezeichnet im System. Wir hatten so ein System der Dokumentation, und ich habe immer wieder Sachen dann notiert, dokumentiert. So. Und das tauchte dann in den Statistiken und sorgte für Irritationen. Und wieso bei aktberatenden Personen, wieso taucht immer bei Herrn Mumuni das Thema Rassismus auf, in Bezug auf Jobcenter, in Bezug auf Ausländerbehörden, in Bezug auf Wohnungssuche? Ich dann, das sind die Themen, mit denen Leute zu mir kommen. Mhm. Oder zumindest, das sind die Themen, die sich dann ergeben aus der Beratungssituation. Und das hat dazu geführt, dass ich später dann gewechselt habe zum Landesverband, wo wir eher mehr Lobby und Lobbyarbeit dann gemacht haben für die Träger der Diakonie, dass sie ausreichende Finanzierung bekommen für die Arbeit. Es ist nicht so, dass wir in der Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland so die Migrationsberatungen als oder sicher finanziert haben. Die müssen Jahr für Jahr kämpfen, dass sie Mittel bekommen für die Arbeit. Krass. Und dafür habe ich mich dann eine Zeit lang eingesetzt. Und erst dann im Januar 2023 habe ich das Referat, die Leitung des Referats interkulturellen Kirchenentwicklung inne. Genau.
Und das, du bist ja weder Theologe noch Sozialarbeiter. Was bist du von deinem Background her?
Ich habe verschiedene Sachen studiert. Also ein Chef von mir meinte, Nicola, du bist breit aufgestellt. So, wenn man sich mal anschaut, was ich in Togo studiert habe. Mein Studium fing ja in Togo an, geboren in Côte d'Ivoire, aber migrationsbedingt oder nachdem die Eltern das wollten, sind wir zurück nach Togo. Und ich habe in Togo studiert. Man würde das heute Kulturwissenschaften bezeichnen. Andere haben das damals interkulturelle Germanistik genannt. Ich habe Pädagogik noch studiert und habe Anthropologie. Genau, das hat mich zu meinem Magisterstudium dann geführt, was wiederum mit einem DAAD-Stipendium dann prämiert wurde. Und dann durfte ich in Hamburg, deswegen so der Besuch zu Hamburg, durfte ich dann in Hamburg meine Magisterarbeit schreiben, 6 Monate lang. Danach bin ich wieder zurück nach Togo, habe die Arbeit dort verteidigt und habe mich dann gefragt, ja, was kommt denn danach? Das war's dann. Und habe mich in Mainz, an der Uni Mainz beworben für ein Studium nochmal, Masterstudium, nach dem Motto, ich mache mein Master dazwischen, um dann erst eine Doktorarbeit aufzunehmen. Das ist der klassische Weg in Togo, wenn du an der Universität Lomé studierst, nach dem Motto, du musst bis zum Doktortitel studieren, ansonsten bist du noch nicht fertig. Genau. Und in Mainz habe ich dann so, weil ich gedacht habe, meine Sprachkenntnisse sind noch nicht so gut, habe dort dann Deutsch als Fremdsprache mit dem Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation studiert. Und da ging es mehr darum, Leute auszubilden, die ins Ausland wollen, oder eben neue oder AusländerInnen, die nach Deutschland wollen, dass sie mal die deutsche Kultur mal kennen, oder dass wir die Leute auf Kenia vorbereiten, aus Tansania, aus China vorbereiten, die dann auswandern wollten. Das hat mich nicht gereicht, und dann habe ich gedacht, ich würde gerne mal im Bereich Pädagogik was machen, und bin nach Hamburg gefahren, um dort dann die Doktorarbeit im Fachbereich International und vergleichende Erziehungswissenschaften aufzunehmen. Mhm. Genau, nach 2 Jahren und eben die Nebentätigkeit schon bei der Diakonie habe ich realisiert, das wird ewig dauern. Und zufällig schreibt mir meine Freundin aus Mainz, ich bin schwanger. Ich dachte, was machen wir denn? Das war jetzt nicht geplant, genau. Und wenn du dir vorstellen kannst, nach Hamburg zu kommen, dann können wir mal gucken, was dabei raus wird. Sie ist inzwischen meine Frau, wir haben 2 Kinder, aber die Doktorarbeit muss ich dann irgendwann aufgeben. Genau.
Da sind dann andere Prioritäten.
Richtig.
Guck mal, hier kommen noch ganz andere Fun Facts hier. Fun Fact 4.
genau, und dann, also du hast gar nicht so einen churchy Background, aber bist dann doch irgendwie bei der Kirche gelandet?
Ja, es kommt drauf an. Ich finde so, man kann bestimmte Dinge nicht so starr definieren. So biografisch hatte ich schon Bezug zur Kirche in dem westafrikanischen Raum, nicht zu der evangelisch-lutherischen Kirche, aber eher zu der katholischen Kirche. Das heißt, die katholische Kirche vor Ort ist Träger von vielen Schulen, die katholische Kirche ist Träger von vielen Sozialdienstleistungen und darüber habe ich schon mal Kontakt gehabt. Und als ich dann nach Deutschland kam, durch Freunde und Bekannte, gab es immer wieder Angebote der Kirche, die sie in Anspruch nahm. Deswegen wollte ich dort auch ein Praktikum machen. Mhm. Aber mich haben primär nicht die klassischen theologischen Fragen interessiert, sondern eher, was Kirche für Menschen macht und gestaltet. Deswegen der Einstieg über die Diakonie. Mhm.
Weil du das ja auch aus Westafrika kanntest. Also genau, was Kirche auch macht.
Richtig, ja, richtig. Ja. Genau.
Wenn ich das richtig sehe, bist du der erste Inhaber dieser Stelle. Also die Stelle wurde neu geschaffen und du bist der Erste, der diese Arbeit in dieser Form so macht.
Genau.
Ja. Und davor gab es ja von der Nordkirche ein bestimmtes Konzept. Mhm. Damals hieß es noch Konzept zur interkulturellen Öffnung. Mhm. Magst du ein bisschen erzählen, worum es dabei ging und wie sich das dann auch entwickelt hat jetzt im Laufe deiner Tätigkeit dort?
Mhm. Ich würde eher sogar noch mal ein paar Schritte zurückgehen und sagen, die Genese von diesem Prozess hat selber Geschichte, so wie viele Prozesse in Kirche, die dauern lange an. Wenn du jemanden jetzt heute in der Nordkirche fragst, wie kamt ihr denn auf die Idee, ein Referat interkulturelle Kirchenentwicklung zu gründen oder zu implementieren? Einige würden eher sagen, ja, das ist so seit den letzten 5 Jahren passiert. Andere würden sagen, seit den letzten 10 Jahren. Aber die Genese liegt eher mehr so bei den Diensten und Werken. Die haben sehr früh eben gemerkt, dass wir in der Einwanderungsgesellschaft mittendrin stecken und Kirche hätte da noch keinen Umgang. Zumindest die Vielfalt da draußen war noch nicht in Kirchen vertreten. Und dann gab es Prozesse des Zusammenkommens von verschiedenen AkteurInnen der Kirche und die haben sich verschiedene Projekte oder verschiedene Aspekte angeschaut. Zum Beispiel, primär war das Thema Rassismus gar nicht so auf der Agenda. So durch Kolleginnen, POCs, die am Prozess mitgewirkt haben, gab es dann einen Qualitätssiegel Rassismus, dass wir uns gefragt haben, worüber reden wir denn, wenn wir über Kultur reden? Ist das nicht ein Sprachversteck dann doch für Rasse? Oder was meinen wir mit Kultur, die anderen und wir? Oder reden wir da von einer neuen Form der Kultur? Und so kam es dazu, dass primär ging es um Seelsorge, es ging um Gemeinde vor Ort, dass man Experimentierfelder geschaffen hat, es ging um die Recruiting von Mitarbeitenden nach dem Motto, wie kriegen wir das hin, dass die kirchlichen Strukturen auch Abbild der Gesellschaft werden. Und diese Projekte am Ende sind dann in einem Gesamtkonzept eingeflossen und dieses Gesamtkonzept wurde einheitlich von der Kirchenleitung dann beschlossen. Und das war damals auch eine Signalwirkung nach außen, ja, wir wollen es. Es wurde aber erst 22 beschlossen. Und von 22 bis ich dann die Stelle betrat, hat man sich Gedanken gemacht, wie soll die Stelle konzipiert sein? Soll das eine Projektstelle sein? Soll ein Pastor drauf sitzen? Und irgendwann kam sie dann doch zu der Entscheidung, es soll so eine Projektstelle sein, was 5 Jahre begrenzt ist. Und als ich an die Stelle bekam, habe ich klar gemacht, nee, wir haben es hier mit historisch gewachsenen Strukturen und 5 Jahre reichen überhaupt nicht aus. Und wenn wir das ernst meinen, müssen wir auch Ressourcen in die Hand nehmen. So, von daher bekomme ich jetzt ab September eine Verstärkung. Nur ich bin auch nicht naiv und weiß, dass wir es mit Prozessen zu tun haben, die Zeit brauchen werden. Und meine Arbeit besteht eben darin, strukturell auf die Kirche zu gucken und zu schauen, wo können wir denn an Schrauben drehen, damit Kirche die Weichen stellt für eine migrationsbedingte Vielfalt. In dem Papier hat sich Kirche auf jeden Fall sehr klar artikuliert und es geht denen wirklich um die Dimension Nation, Herkunft, Kultur, Religion. So. Und ich habe gedacht, warum benennen wir das Baby nicht beim Namen? Weil die Kriterien, die hier benannt wurden, warum Leute nicht Teil der Kirche sind, und oder vielleicht sich nicht wohlfühlen, haben ja was mit Rassismus zu tun. Und wenn man mich heute fragt, wie würde ich den Prozess bezeichnen, ich würde das nicht interkulturelle Kirchenentwicklung bezeichnen, sondern eher sowas wie transkulturelle Kirchenentwicklung und Entwicklung im Sinne von, es ist ein Prozess und nicht abgeschlossen und gar nicht eine Öffnung. Wer öffnet sich wem gegenüber und wer soll sich aufgeben und in die Assimilation gehen? Ist das unser Anspruch? Ist das das, was wir wollen? Oder ist das eher so, dass wir sagen, die Gesellschaft da draußen, das sind Deutsche, die sehen nur anders aus und deswegen haben sie genauso Anteil an dieser Gesellschaft und sollen da mitmischen.
Ja. Das finde ich nochmal interessant, also die Öffnung, die große weiße Kirche öffnet sich der Minderheit, so dieses, die Kirche wendet sich in gnädiger Nächstenliebe den vermeintlich in Anführungsstrichen anderen zu. Aber was ich gerade so dachte, als ich dir zugehört habe, könnte man das Ganze da nicht auch rassismuskritische Organisationsentwicklung nennen?
Ja, könnte man. Das ist auch so, ich würde sagen, das ist so ein Mittel zum Zweck, genauso wie Bildung auch dazu gehört. Das heißt, in dem Prozess interkulturellen Entwicklung bediene ich mich so verschiedenen Instrumenten und für mich rassismuskritische Organisationsentwicklung ist so eine davon. Und dann sind Bildungsformate auch eine Säule, um die Leute mal zu sensibilisieren, dass sie überhaupt mal verstehen, worüber wir reden. Weil ich bin total überrascht, wenn Pastoris mir dann sagen, ja, Nicola, auf deine Stelle, wir haben Angst, dass du Menschen aus dem Ausland zu uns hierher holst. Dann denke ich, was haben sie wohl falsch verstanden? Und deswegen müssen wir so in Übersetzungsleistung gehen und sagen, wenn wir von interkulturellen Entwicklung reden, dann geht es nicht darum, dass wir Menschen aus Tansania hierher holen, gar nicht Menschen aus Indien, aus Ghana, sondern es geht uns darum, Instrumente zu entwickeln, um mit der Vielfalt, die hier vorhanden ist, die tatsächlich auch belegt ist, so fast 30% der Bevölkerung hat eine Zuwanderungsgeschichte. Wie kann Kirche damit umgehen? Wo braucht es so Zugänge, damit die Menschen in Kirche aktiv werden können? Und eben, weil ich eben gesellschaftspolitisch unterwegs bin, wenn ich von Kirche rede, dann habe ich nicht nur die Kirche mit den Glockensonntag im Kopf, sondern ich habe die Kitas im Kopf, ich habe, so wie nennen das, Dienste und Werke. Aber es gibt noch viele Angebote oder Institutionen da draußen, wo Kirche die Trägerschaft innehat. Wie kriegen wir das hin, dass die Leute reinkommen? Und wenn sie einmal drin sind und Rassismus erleben oder Diskriminierung erleben, wo gibt es denn Strukturen, Anlaufstellen, von mir aus Ombudsstellen, wo sie hingehen können, um über ihre gemachten Diskriminierung und Rassismen mal zu reden? Das fehlt nach wie vor, genau. Deswegen ein Stück weit doch rassismuskritische Organisationsentwicklung, aber das wäre so für mich der Mittel dahin, genau. Mhm. Oder das Mittel dahin.
Ich finde auch das Bild sehr schön, also dieses Gegenüberstellen von Öffnung und Entwicklung. Mhm. Weil Öffnung ist halt, ne, man öffnet die Tür, aber das Haus muss sich nicht grundsätzlich ändern. Also und das spiegelt sich ja auch ein bisschen wieder in den Rückmeldungen, die du bekommst. Dann, dass sie sagen, wir haben Angst vor Veränderung. Mhm. Wir haben Angst, uns zu verändern. Mhm. Und Entwicklung ist halt mehr als das. Ne? Es ist nicht nur, wir machen die Tür auf und heißen euch willkommen. Mhm. Das ist ja schon ein Schritt, aber es ist ja nicht das Ziel. So, das Ziel ist ja wirklich eine Entwicklung und eine Veränderung der Kirche an sich, die sich ja auch verändern muss.
Total, total. So, ich glaube, die meisten haben es verstanden. Die bischöflichen Personen auch bei uns oder Kirchenleitung, wir haben ja 4 bischöfliche Personen, anders als die anderen Landeskirchen. Und alle haben dieses Papier einstimmig beschlossen nach dem Motto, auch wenn sie nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen, weil sie mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Ich muss die hier gar nicht benennen. Aber sie wissen, da muss Kirche was tun. Und dieses was tun, dafür bin ich dann eingestellt worden, um mal mit Kolleginnen, mit Expertinnen auch von draußen mal zu schauen, was braucht es denn oder was hat bis jetzt gefehlt oder wie hat sich Kirche bis jetzt so verhalten, dass Leute keine Zugänge haben. Wenn ich von Leuten rede, dann rede ich auch hier von Menschen, die durch Zuwanderung auch in Deutschland sind. Und natürlich müssen wir in beiden Richtungen denken und sagen, die weiße Mehrheitsgesellschaft muss erstmal lernen, wie sie verstrickt sind und warum sie eben so auf migrantische Menschen so anders gucken, nach dem Motto, wir helfen den anderen, aber uns selber, wir brauchen selber gar keine Hilfe oder wir haben kein Problem. Und die Marginalisierten müssen auch mal so empowered werden, dass sie eben sagen, ja, das ist auch meine Kirche und ich will da mitmischen. Spätestens, wenn ich Kirchensteuer dafür zahle, dann will ich auch mitentscheiden. Genau.
Das heißt, Empowerment ist auch ein Teil davon. Also, weil meine Erfahrung ist, dass in der Kirche häufig sehr viele rein investieren. Also immer noch in Relation zu allem anderen sehr, sehr wenig. Ja. Aber wenn es zum Thema Rassismus kommt, dann wird vor allem in Antirassismus in dem Sinne investiert, dass weißen Menschen erklärt wird, dass es Rassismus gibt und dass wir beweisen, dass es das gibt, auch in der Kirche. Aber es gibt sehr wenig Investment und Ressourcen, die für Empowerment für Menschen of Color zur Verfügung gestellt wird. Aber das ist schon auch Teil des Konzepts, weil ich sehe gerade, du hast das Konzept ja vor dir liegen. liegen.
Ja,
also das Paper, von dem du gerade gesprochen hast, ich sehe es ja hier vor mir liegen und da sehe ich auch schon Sachen, die du anmarkiert
genau,
hast.
Genau, ich musste mal Prio setzen. Das, genau. Das fand ich auch klasse an der Sache, als ich dann eingestellt wurde, da sind so 12 Leitprojekte, dann hieß es bei der Anstellung, ja Nicola, du kannst gerne mal 2 bis 3 Projekte priorisieren, deswegen die Rechtfertigung auch für die 5 Jahre. Inzwischen arbeite ich so parallel an 6 Projekten, du kannst das gar nicht voneinander trennen. Kollegen aus dem Bereich Seelsorge sagen mir, Nicola, wir erleben Sachen da in Krankenhäusern, wir erleben Sachen in Gefängnissen und wissen gar nicht, wohin damit. So, da brauchen wir auch so ein Handwerkzeug, damit wir dadurch klar oder damit klarkommen. Und dann, klar, ist das für mich ein Prio. Und dann gibt es Menschen, BIPOCs auch in Gemeinden, als Pastori, die eben sagen, ja, wie kann ich denn hier die Gemeinde verändern? Wie kann ich mal bestimmte Themen mal reinbringen? Und die Einzelnen, wir sind sehr wenige in Kirche, nicht alle haben den Weg schon hinter sich, den empowernden Weg, dass sie die Sprachfähigkeit und Sprechfähigkeit entwickelt haben. Deswegen braucht es empowernde Angebote. Und da bin ich frei in der Gestaltung. Natürlich in der Dimension bekommen Weiße mehr, weil sie ja da abgeholt werden, wo sie sind. Aber die wenigen Schwarzen oder BIPOCs, Schwarze, ja, vielleicht, weil ich schwarz bin, aber die wenigen BIPOCs und migrantische Menschen in kirchlichen Settings, die Empowerment brauchen, die brauchen eher auch Ressourcen, dass die Leitung dahinter steht und sagt, ja, du darfst das auch in deiner Arbeitszeit machen, du darfst gerne mal etwas in Anspruch nehmen, was dir gut tut und was dazu führt, dass du hier auch gerne bleibst und deine Arbeit einrichtet. Im Moment bin ich eher auf dem Weg zu sagen, das ist alles gut, aber das reicht noch nicht aus. Analog zu der Forumstudie, analog zu den Strukturen, die nach der Forumstudie oder neben der Forumstudie entstanden sind, fände ich es auch gut zu sagen, in allen Landeskirchen, auch auf EKD-Ebene, dass wir Anlaufstellen haben, wenn jemand dann doch Rassismus erlebt, zu wissen, wo kann ich denn hin, um das anzusprechen, ob das eine Beschwerde ist, ob das eine Heilung ist, ob das eine Verzeihung ist, aber es braucht diese Strukturen. Es reicht nicht auch zu sagen, wir haben uns alle lieb und deswegen gibt es hier keinen Rassismus. Mir reicht das nicht aus. Und für mich ist das auch ein Gradmesser und Indikator in Richtung dieser Entwicklung. Wenn ich heute mal zum Beispiel, ich bin im Ökumenewerk angedockt und arbeite für die gesamte Nordkirche. Und wenn ich dann sehe, dass das Ökumenewerk sagt, ja, wir wollen gerne alle Mitarbeitenden in Richtung Rassismuskritik mal schulen, dann denke ich, wow, ich mache ein Häkchen dahinter. Das ist so ein Indikator, dass da was passiert. Wenn das Ökumenewerk sagt, wir sind ein Missionswerk, deswegen wollen wir uns mit unserer Missionsgeschichte befassen, dann ist es auch spannend. Und manchmal unterstütze ich dann, indem ich Referentinnen vermittle, aber ich muss nicht den Job selber machen, ansonsten gibt es da schnell so Rollenkonflikte.
Das heißt, und analog zur Forumstudie, vielleicht noch einmal kurz für alle Hörer, die nicht wissen, was die Forumstudie ist. Das ist die Studie, die im Januar diesen Jahres veröffentlicht worden ist zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie. Und da gibt es eben auch Empfehlungen zu, oder beziehungsweise die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche beinhaltet eben auch Anlaufstellen und so. Und du meinst, dass man die Strukturen, die dort entwickelt wurden oder entwickelt werden, dass man die eigentlich parallel für Antirassismus auch aufbauen müsste. Müsste man die dann nicht auch intersektional, also müsste es nicht eine Struktur geben, denn wenn man das jetzt so hört, könnte man denken, okay, dann gibt es jetzt überall eine Struktur für sexualisierte Gewalt, dann gibt es eine Struktur für Antirassismus, dann gibt es, brauchen wir aber auch eine Struktur für Ableismus, für häusliche Gewalt, für Queerfeindlichkeit und. Klassismus, da sind wir noch lange nicht, da gibt es noch lange keine Struktur für.
Genau.
Das gibt es ja auch gar nicht bei uns offiziell. Viel zu wenig drüber. Aber das heißt, eigentlich müsste es doch aber eine Struktur geben, die auch intersektional alles beinhaltet. Oder wie würdest du das sehen? Oder ist das dann eine zu große Vermischung auch von allem?
So, ich meine, wir reden ganz schnell von Intersektionalität. Ich würde sogar nochmal von Intersektionalität reden und sagen, die migrantischen Gruppen, die BIPOC, sind auch nicht einheitlich.
Genau.
Und deswegen braucht es bei der Beförderung oder bei dem Abbau von bestimmten Diskriminierungsformen spezielle Instrumente. Es wäre spannender, dass wir so eine Anlaufstelle hat, wo wir eine Person haben, die zu Querfeindlichkeit sprechfähig ist, die zu Ableism sprechfähig ist, die zu Rassismus, aber ich kenne noch nie die Person, die die Kompetenzen auf all diesen Dimensionen hat. Ob wir uns so fiktiv vielleicht ein Haus vorstellen könnten, wo alle so in dem Haus eine Anlaufstelle finden, wo verschiedene Diskriminierungsformen auch angesprochen werden können. Das sind so denkbare Lösungen. Aber ich finde, es reicht nicht aus, dass Menschen, die dann doch diskriminiert sind oder Rassismus erfahren, nach Hause geschickt werden mit der Begründung, wir haben uns alle lieb oder hier, das kann doch gar nicht sein, das findet hier bei uns nicht statt. Und das ist das Problem mit dem Thema Rassismus, weil viele denken, warum braucht es denn überhaupt meine Stelle so? Und übersehen komplett, dass die Kirche komplett weiß ist und übersehen aber auch, dass an vielen Kitas und Schulen, wo Kirche eine Trägerschaft innehat, dass wir dann doch ein migrantisches Publikum dann hat. Und dieses migrantische Publikum, was sie da an Erfahrungen machen, da gibt es gar keinen Raum, worüber dann darüber gesprochen wird. Ich arbeite auch so mit Schulen zusammen, mit der Polizei sogar in Hamburg zusammen und die haben solche Strukturen. Das heißt, für migrantische Menschen ist es einfacher, in solchen Strukturen, wenn sie was erlebt haben, einen Ansprechpartner zu haben und zu erwarten, dass Konsequenzen vielleicht mal entstehen. Bei Kirche ist es nicht der Fall.
Und da finde ich es auch spannend, dass du auch sagst, dass du unterschiedliche Zielgruppen hast, mit denen du arbeitest. Also nicht nur Betroffene, sondern auch kirchliche MitarbeiterInnen, die sagen, okay, mein Arbeitsalltag ist davon betroffen und ich habe mit Menschen zu tun, die betroffen sind von unterschiedlichen Diskriminierungsformen und Rassismus und so weiter. Und dass du sagst, es geht nicht, dass wir nur eine Gruppe quasi befähigen, sondern wir müssen auch uns als Kirche, unsere Mitarbeitenden, Schulen fördern, unterstützen dabei, Diskriminierungsformen, wie ich dich jetzt verstehe, überhaupt erst zu erkennen im eigenen Haus.
Definitiv. Ich meine, das ist der größte Widerstand. Ich glaube, die Frage kommt vielleicht mal irgendwann, aber das ist der größte Widerstand, dass viele denken, weil sie in diakonischen Werken arbeiten, weil sie in Kirchen oder Gemeinden arbeiten, können sie gar nicht so rassistisch drauf sein oder können sie sich gar nicht rassistisch verhalten. Die Partnerschaftsgruppen will ich gar nicht mal so ansprechen, aber da hast du Menschen, die von einem Gutmensch heraus agieren oder die dann ja jahrzehntelang Sachen machen und ich komme hin und sage, hier gibt es so Schieflagen oder habt ihr nicht dazu beigetragen, dass die Strukturen so verhärtet sind? Wie können wir denn andere Wege mal gehen? Oder die Haltung auch gegenüber der Menschen, die Unterstützung bekommen. Wir sind sehr gut da drin, anderen zu helfen, aber wir können, wie gesagt, uns selber nicht helfen. Und ich bin immer fasziniert, wenn wir Ausschreibungen oder Projekte oder Veranstaltungen anbieten, dass sehr viele weiße Menschen, die es dann doch jetzt langsam raffen, sich anmelden und sagen, ich habe selber eine Verantwortung in dieser Sache und will da so viel lernen, um mal richtig entscheiden zu können im Sinne einer Solidarität.
Woran liegt das, glaubst du, dass es da so viele Widerstände gibt gegenüber Veränderungsprozessen überhaupt? Also wenn du zum Beispiel sagst, Pastorinnen und Pastoren sagen, ne, das gibt es bei uns nicht oder warum müssen wir uns überhaupt öffnen, geschweige denn uns entwickeln? Also warum glaubst du, gibt es diese Widerstände, wo die Kirche doch eigentlich Veränderung, Entwicklung, mehr Mitglieder, also auch mit dem Mitgliederschwund, das eigentlich so bitter nötig hat, sich zu verändern, um gesellschaftsfähiger zu sein, um mehr auch der Realität in diesem Land zu entsprechen und das zu widerspiegeln.
Ja, das hat Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. So, Kirche hat sich ja an der Sklaverei beteiligt. Kirche hat sich am kolonialen Vergangen beteiligt. Ich habe ja von Togo gesprochen. Man könnte viele Länder nochmal dazu zitieren. Kolonialismus hätte ohne Mission oder wäre ohne Mission nicht so erfolgreich gewesen. Und da, wo Kolonialismus aufblühte, war da, wo Kirche auch mal die Rolle der Bildungsträger auch übernommen haben. Das heißt, die Bildungskontente und Inhalte vor Ort wurden ja von kirchlichen Trägern dann implementiert. So, von daher interkulturelle kirchliche Entwicklung. Und wenn Kirche sagt, ja, wir wollen gerne uns mit unserer Geschichte befassen, ist eine schmerzhafte Sache, weil wir dann doch entdecken werden, dass wir vieles falsch gemacht haben, dass wir doch gar nicht so, so losgelöst von dem Zeitalter auch agiert haben und was für Konsequenzen hat das dann für das heutige, für den heutigen Umgang. Und vor allem, wir sind zwar weggegangen, aber die Kolonisierung der Geister, so die Kolonisierung des Denkens ist schon erfolgt. So, ich bin total überrascht, wenn ich nach Togo, nach Ghana, nach Côte d'Ivoire fliege und Leute dann mich so ja, komisch anschauen nach dem Motto, worüber redest du denn hier? So wir sind super froh, dass Kirche mal hier war. Und ich dann, aber habt ihr an dies und jenes und das gedacht? Oder was war denn vor Kirche? Und vor allem, welchen Zugang haben wir denn zu den eigenen Kulturen noch vor Ort und vor allem Kirche und die kirchliche Praxis auch als eine westliche Art des kulturellen Ausdrucks zu verstehen, dass wir dann den Leuten klar in den Gesprächen, das heißt auf der anderen Seite bin ich gefühlt wie ein Brückenbauer, will ich gar nicht, weil ich auch meinen Urlaub genießen will, mit Schreiber diskutieren, aber das gibt es. Und dann hier im Inland, in Deutschland mit den Artefakten und mit der Kunst, was aus der kolonialen Zeit auch hier Raubkunst hier transportiert wurde. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann merken wir, Kirche hat da wirklich mitgewirkt. So, von daher müsse sie sich schmerzhaft mit dieser Geschichte befassen. Es heißt auch nicht, dass wir sagen, alles, was Kirche gemacht hat, ist falsch. Aber es gehört auch dazu zu sagen, wir haben jetzt inzwischen VertreterInnen der ehemalig kolonisierten Länder hier oder auch auf verschiedenen Kontinenten, die ja, sprachfähiger geworden sind und Sachen ansprechen. Sind wir bereit, dazu zu hören oder wollen wir weiterhin noch diesen ja, Paternalismus so pflegen? Und das ist so das, was ja, weh tut.
Und hören Kirchenleute das gerne? Also ich finde den Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich schon ziemlich steil. Ne? Kolonialismus wäre ohne Mission nicht so erfolgreich gewesen. Mhm. Das kann ich mir total gut auch aus der Arbeit hier bei der VEM gut vorstellen. Genau die Widerstände, die du gesagt hast. Und zwar hast du sie ja gerade benannt von Menschen aus Westafrika, aber auch von Menschen aus Deutschland. Und das ist ja tatsächlich auch auf allen Seiten so, denn das koloniale Denken und die kolonialen Strukturen, die es bis heute gibt, die haben sich ja global so weitergezogen und zwar auf allen Seiten. Also da hört man das genau eben nicht gerne, weil dieses Trauma, was auch dahinter steckt, auch transgenerational und so, das ist ja auch erstmal schwer zu verdauen. Also weil kolonialisierte Menschen stellen auch ihre eigene Identität, müssen sie auch in Frage stellen, auch das ist schmerzhaft.
Richtig.
Auch häufig als religiöse Minderheit, ne? Also, ne, was du vorhin gesagt hast, das erleben wir ja auch in der VEM, dass die Kirchen im globalen Süden, die Mitgliedskirchen, diejenigen sind, die zum Beispiel an dem Begriff Mission festhalten wollten, den die Deutschen eigentlich in Frage gestellt haben. Und in Indonesien zum Beispiel ist es so, die Christen sind eine religiöse Minderheit und da ist natürlich die Religion, die nun mal dann importiert wurde, noch mal ganz anders Teil der eigenen Identität, der persönlichen Identität auch.
Entschuldigung, genau da, gut. Und da ist ja genau die Erzählung von, naja, Kirche hat auch so viel Gutes getan, Schulen gebaut, Systeme geschaffen, Bildung gebracht, Krankenstationen und so weiter, die ist
ja,
natürlich
und auch
schöner.
Unmenschliche Praktiken verboten. Ne? Das sagen ja auch viele, ne? Dass es bestimmte Traditionen gab, die Missionare sozusagen abgeschafft haben oder verboten haben, wo man heutzutage auch glücklich drüber ist, so als ein Aspekt zum Beispiel von positiver Auswirkung von Missionen. Aber ich sehe, also wir sehen das halt auch da, dass diese Verstrickung von Kolonialherrschaft und Mission auch im globalen Süden häufig nicht gerne gesehen wird oder nicht wahrgenommen wird.
Also es sind sehr sensible Themen.
Total, aber wir müssen auch drüber reden. Inzwischen bin ich sogar dazu übergegangen zu sagen, wir haben es ja in vielen Ländern des globalen Südens mit neokolonialistischen Strukturen zu tun. Ob wir nicht gleiche Strukturen auch in Kirchen vor Ort haben.
Zum Beispiel, kannst du einmal kurz sagen, was meinst du mit neokolonialistischen Strukturen?
Mit neokolonialistischen Strukturen meine ich, dass in den 60ern zumindest auf dem afrikanischen Kontinent sind einige Länder so pseudo-unabhängig geworden. Mhm. Aber wir wissen, dass die ersten Widerstandskämpfer, die Menschen, die gesagt haben, wir wollen so nicht nur eine ökonomische und politische Unabhängigkeit, wir wollen auch eine kulturelle, dass wir selber mal unsere Bildungspläne mal festlegen. Mein Papa hat in der Schule noch gelernt, seine Vorfahren sind Gallier, Jahrgang 47, ne? Aber er hat in der Schule gelernt, seine Vorfahren sind Gallier. Und wenn du das jeden Tag hörst und entsprechend, weil die Bücher aus Frankreich kommen, dann macht das was hier mit deinem Mindset. Und so ähnlich könnte man das sogar in kirchlichen Strukturen mal beobachten, dass man sagt, inzwischen sind die weißen Leute, so sei es in katholischer Kirche oder in evangelisch-lutherischen Kirchen vor Ort, weg. Aber die, die jetzt die Macht haben, die wollen ja endlich Teil von dieser großen Bewegung sein. Und entsprechend leben sie das ja aus und wollen gar nicht so als Bischof, als Priester, so wie ein normaler Mensch angesehen werden, weil da sind die Strukturen und so hat man ihnen Mission auch, oder so hat Mission auch das christliche Bild von dieser machtstrukturierten Organisation mal dargestellt. Und ich erlebe das zunehmend. So, es wird sogar zum Politikum, sprich auch, so wie wir das hier an vielen Stellen beobachten, dass die Pastoris, die Priester, die bischöflichen Personen nur akzeptiert werden, wenn die PolitikerInnen, die Landesregierungen dann, ja, wenn da super miteinander funktioniert. Und sobald sie dann Kritik üben, sind sie gefährdet. Und inwiefern sind sie da losgelöst von diesen Strukturen aktiv? Inwiefern sind sie auch losgelöst von den westlichen Strukturen oder aus dem globalen Norden, wo sie dann Gelder auch einkassieren? Und die meisten wollen gar nicht, dass wir darüber reden, dass Geld keine Rolle mehr spielen sollte. Und dabei, wenn ich mir die Mitgliederanzahl mal schaue, und dann denke ich mir, eigentlich eine gewisse Unabhängigkeit müsste damit einhergehen, dass sie selber Töne angeben, dass sie selber die Agenda festsetzen und sich nicht von westlichen Kirchen da immer, ja, dass vieles ansagen lassen müssen. Genau.
Ich würde ganz gerne, und jetzt haben wir so viel über Kirche gesprochen, du hast ja neben Kirche auch noch einen Verein gegründet und da machst du vor allem auch politische Arbeit in Hamburg. Und das finde ich nochmal ganz interessant. Der Verein heißt Osara e.V. Wir verlinken auch die Webseite hier einmal unter den Shownotes. Und ihr könnt Osara e.V. auch auf Instagram folgen. Kannst du ein bisschen was von dem Verein erzählen? Warum hast du den gegründet? Wann hast du den gegründet? Und weil das ist ja auch, also das ist ja nicht Teil deiner Arbeit. Den gab es schon vor deiner Stelle, hast du den schon gegründet und du machst das ehrenamtlich. Und in diesem Verein beschäftigst du aber auch als ehrenamtlicher Gründer des Vereins hauptamtliche MitarbeiterInnen.
Ja, genau, unter anderem. Deswegen sage ich immer wieder, ich bin bei Kirche Arbeitnehmer. Aber ich bin auch Arbeitgeber auf der anderen Seite und kenne mich auch mit solchen Strukturen aus und frage mich dann, was ist mir wichtig bei bestimmten Sachen, beim Recruiting der Menschen, was ist so das Commitment für Menschen, die sich dann einer schwarzen Organisation so anschließen. So Osara ist, würde ich sagen, eine schwarze Organisation, der Vorstand besteht nur aus schwarzen Menschen, die hier unter anderem studiert haben oder die hier geboren sind und sagen, ja, wir fühlen oder wir finden uns nicht in den klassischen Entwicklungszusammenarbeiten mal zurecht oder unsere Themen sind nicht so Mainstream-Themen. Ich muss dazu sagen, 2017 haben wir das Ding ja, den Verein gegründet, das war noch vor George Floyd, wo inzwischen Rassismus so, ja, salonfähiger ist, man kann drüber reden. Damals war es eher so, obwohl ich bei der Diakonie und vielen anderen Organisationen mal aktiv war, waren unsere Themen nicht so Mainstream-Themen. Und deswegen haben wir so eine Organisation dann gegründet mit Verbündeten außerhalb kirchlichen Strukturen. Genau, auch wenn wir immer wieder Finanzierung auch durch die kirchlichen Quellen mal haben. Wir haben dann den Verein gegründet und haben uns wirklich auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und kulturelle Vielfalt dann konzentriert. Und bei Bildung ist es so, dass wir im Ausland klassisch so Schulbauen machen und versuchen in Regionen, wo der Zugang zur Bildung relativ schwer ist, so Bildung, Zugänge zu schaffen und vor allem gar nicht so, dass wir wir machen es gemeinsam auch mit den Leuten vor Ort, aber mit den Staaten, dass am Ende Staat dann der Träger ist, damit die Kinder mal sicher die Bildung genießen können und Lehrkräfte gestellt werden. Und in Hamburg oder im Inland machen wir eher mehr politische Bildung, dass wir sagen, wir müssen als marginalisierte Menschen, aber Menschen, die auch mal einigermaßen Deutsch können, bestimmte Themen mal transportieren und auch unsere Meinung und Akzente mal setzen. Das hat dazu geführt, dass wir als Träger auch federführend waren beim Erstellen von einem Forderungskatalog, nachdem George Floyd dann gewaltsam ermordet wurde und in Hamburg so viele Demos dann stattfanden. Dann hat der Senat, der Hamburger Senat, dann alle schwarzen oder migrantischen Organisationen eingeladen und wir waren da federführend dran, dass wir den ersten Forderungskatalog bundesweit mal aufgestellt haben, wo wir gesagt haben, nee, das ist das, was wir uns wünschen, wenn wir wirklich Rassismus und Diskriminierung nachhaltig bekämpfen wollen. Und inzwischen ist das sogar in die Antidiskriminierungsstrategie der Stadt Hamburg dann eingeflossen.
Das finde ich total spannend. Entschuldigung, das finde ich total spannend, dass ihr als Verein nicht nur so eine klassische Charity seid, so nach dem Motto, okay, vor Ort bedeutet im afrikanischen Kontext, dort gibt es Probleme und wir müssen Spenden sammeln und denen dort helfen, sondern dass ihr auch sagt, auch in Hamburg, auch hier in Deutschland, auch in dem Kontext, in dem wir als Verein sozusagen ansässig sind, gibt es Probleme, andere Probleme, aber auch Probleme, wo wir als Betroffene und auch als diejenigen, die Lösungsansätze einbringen können, aktiv werden müssen.
Naja, und das ist ja ein unglaubliches Learning auch für die Kirche, von migrantischen Selbstorganisationen zu lernen, weil die funktionieren ja eigentlich so wie im Traum, in meinem Traum von Kirche würde auch Kirche so funktionieren. Ja? Also mit ganz anderen Ansätzen auch von, was heißt eigentlich demokratisch miteinander zu arbeiten oder, na, demokratisch ist vielleicht das falsche Wort, ist zu politisch aufgeladen mittlerweile.
Also nein, nur nicht mal mehr Demokratie.
Nein, aber auf Augen, vielleicht so im Kirchensprech reden wir von der Augenhöhe, ja? So auch wirklich Augenhöhe, auf Augenhöhe miteinander, das, was wir bei der VM ja auch versuchen und auch da einen langen Erfahrungswert auch haben, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, zu gestalten, transkulturell zu sein, das Haus eben nicht nur zu öffnen, sondern das Haus zu verändern sozusagen. Also, und da gibt es ja unglaublich viele Erfahrungswerte auch in migrantischen Selbstorganisationen, von der die Kirche auch total profitieren kann. Also
Total. Ich meine, ohne jetzt meine Arbeit bei OSARA wüsste ich nicht, ob Kirche so einfach den Zugang auch zu migrantischen Communities hätte, weil ich versuche dann bestimmte Dinge so über in den Communities und Communities Lieder mal zu transportieren und zeitgleich ist es so, dass wir über die Vereinsstrukturen auch Zugang zu den internationalen, sogenannten internationalen Gemeinden haben. Das sind ja fast die gleichen Strukturen, die haben sich herausgebildet, weil die etablierten und klassische Kirche ja keinen Raum für sie hat. Genau, und deren Themen sind nicht die Mainstream-Themen. Und deswegen haben sie sich so am Rande der Kirche organisiert und versuchen jetzt immer wieder gegenüber den etablierten Kirchen zu kämpfen und zu sagen, wir brauchen Räume. MSOs brauchen genauso Räume, Migrantenselbstorganisationen. Wir brauchen so eine sichere Finanzierung. Migrantenorganisationen brauchen es genauso. Und die Zielgruppen, die wir bedienen, die sind sogar Teil der klassischen Kirche und sie sind spätestens, auch wenn sie nicht in etablierter Kirche gehen, katholischer Kirche oder evangelischer Kirche, die zahlen Kirchensteuer. Und was heißt das dann im Umkehrschluss? So, wie kann man auch die bedienen und Sachen in deren Richtung mal entwickeln? Und deswegen finde ich das so spannend, zu sagen, über den Verein, wir bekommen Teilfinanzierung über kirchlichen Töpfe, aber genauso das, was wir machen, profitiert Kirche sehr, sehr viel davon. Und die Themen, die wir setzen, sind gar nicht so die Themen der Kirche bis jetzt gewesen. Antirassismus haben wir schon lange bewegt. Dekolonisierung ist auch unser Thema. Genau, und Rassismuskritik im Stadtteil, zu sagen, das trägt zu besseren Nachbarschaft bei, hat dazu geführt, dass wir zwei Preise in Hamburg schon gewonnen haben. Einmal den Hamburger Airport-Nachbarschaftspreis und einmal den Holger Kassens Preis, genau.
Aber das ist ja auch nochmal total interessant, finde ich, gerade so die Netzwerke, die du gerade ansprichst, weil bei migrantischen Selbstorganisationen hat Kirche, das muss man ja auch mal sagen, nicht so den besten Ruf. Ne?
Ich wollte gerade sagen, und profitiert die Kirche nicht nur von den neuen Zielgruppen, sondern auch imagemäßig.
Naja, und aber das heißt aber auch, Kirche hat ja auch durch die berechtigten Vorurteile klingt so, als ob es nicht wahr wäre. Und ja, also, ach, mein Gott, meine Sprachfindung ist heute auch schwierig. Ne? Also durch die Distanz, die die migrantische Selbstorganisation auch von Kirche haben, hast du dann ja bessere Chancen, weil du wirst ja auch, weil du nicht Theologe bist, nicht Pastor bist, hast du ja erstmal durch Osara ganz andere Zugänge. Und das ist ja eine große Zielgruppe in Deutschland, die Kirche einfach nicht erreicht. Und dadurch, dass du nicht direkt als Kirche wahrgenommen wirst, sondern auch als Aktivist bei Osara, hast du ja nochmal ganz andere Zugänge.
Und eine ganz andere Glaubwürdigkeit vielleicht auch für auch Leute, die kirchenkritisch sehen.
Eine Brückenfigur.
Ja,
zu sein.
Definitiv. Vielleicht eine Anekdote nachher dazu.
Ja, gerne.
Und zwar, ich habe ja George Floyd genannt und dann hat dann der Senat damals, der Hamburger Senat, uns dann eingeladen nach dem Motto, wir müssen mal hier konkret sagen, was so unsere Wünsche sind und warum demonstrieren wir da so haufenweise mal draußen. Und dann haben wir schnell gedacht, wir müssen einen Forderungskatalog entwickeln, wir müssen mal unsere Ideen mal auf Papier bringen. Ja, dafür brauchst du Ressourcen. Aber diese Gruppe, die zusammenkam, war weder im Verein noch hatte eine Finanzquelle. Und ich hatte das Glück, damals bei der Diakonie noch zu sein und hatte so ein EU-Projekt Dialogträume mal inne. Und über dieses Projekt gab es ein bisschen Gelder. Ich habe dann gesagt, Leute, wir haben Ressourcen über mich in der Stelle bei der Kirche. Können wir die Ressourcen nicht nutzen? So, ich würde sagen, um euch recht zu geben, alle migrantischen Organisationen, die mit am Tisch saßen, waren eher skeptisch. Nee, wir wollen das Geld nicht. Und ich musste wirklich, sie wollten das Geld nicht. Das heißt, beinahe wäre der Forderungskatalog nicht entstanden. Und ich dann, Leute, das bin ich. So, ich sorge dafür,
dass wir vertrauen.
Ihr könnt mich vertrauen. Mhm. Und dann hieß es, okay, wenn wir das Papier entwickeln, dann wollen wir nicht das Logo der Diakonie drauf haben. Und das war so das Commitment und die Diakonie ist da mitgegangen. So hat zwar
das ist auch krass von der Diakonie.
Ja, also,
Kirche liebt ja ihre Logos.
Ja, aber in dem Falle haben wir das hinbekommen, dass wir am Ende nur das Logo der EU, weil das waren EU-Mittel, die über die Diakonie gelaufen sind und die Logos der verschiedenen Organisationen, aber das Logo der Diakonie kam nicht dazu. Und ich saß eben in diesem Raum mit zwei Hüten auf. So einmal Diakonie und einmal Osara, genau. Aber die Widerstände dort wurden sie für mich spürbarer. Mhm.
Das finde ich spannend, dass du wirklich auf beiden Seiten Überzeugungsarbeit leisten musst.
Total.
Also sowohl bei der Kirche als auch bei diesen migrantischen Organisationen, die Kirche sehr skeptisch sehen, zu Recht.
Ja, genau.
Die Zeit rennt leider wieder. Meine Güte, wir könnten noch ewig weiterreden, aber jetzt haben ja Leute bis hierhin zugehört und Osara kennengelernt, deine Arbeit als Referent kennengelernt in der Nordkirche und fragen sich jetzt, ja, das klingt alles so total spannend, total interessant und dann kommt ja auch häufig die Frage, auch bei meinen Vorträgen und so häufig immer, was kann ich denn jetzt tun? Was ist denn jetzt mein Teil davon? Oder was kann ich verändern? Und falls Leute diese Frage jetzt im Kopf haben, was antwortest du Menschen?
Ich würde damit anfangen und sagen, es lohnt sich, ein Antirassismus-Training zu machen, zu verstehen, wie wir selber verstrickt sind. Ich erzähle den Pastoris auch immer wieder, dass bevor sie sich überhaupt für den Beruf des Pastors entschieden haben, war der Betonboden schon festgelegt. Sprich, die Geburt hier, die Sozialisation, die Bücher, die sie gelesen haben und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass wenn sie nach dem Abi entscheiden, so Pastoris zu werden, dann sind im Unterbewusstsein schon alles gebildet und deswegen
schon alles fertig.
Alles fertig.
Rassistische Denksystem.
Total.
Weiße Dominanz.
Total.
White Supremacy, alles da.
Was man da alles entlernen muss.
Genau. Und das braucht Zeit, deswegen eher die Politik der kleinen Schritte. Dass Leute mal ein Training machen, dass sie sich vielleicht einer Gruppe anschließen, wo sie miteinander mal weiterhin im Lernen sind. Wir versuchen gerade so im Hamburger oder im Raum der Nordkirche so eine Initiative, wo weiße Verbündete, die an dem Thema sind, sagen, wir treffen uns zusammen und bleiben noch dran. Genau. Und ich finde, da, wo wir die Möglichkeit haben, als Ressourcepersonen auch mal solidarisch zu handeln, sollten wir das tun. Wir sollten das nicht unterschätzen. So, auf meinem Weg in der Kirche wurde ich auch von einigen Menschen gefördert, die gedacht haben, ja, der Typ kann mehr als das, was er im Moment macht. Und diesen Vertrauenszuschuss und zu sagen, ich habe die Macht, ich kann sie aber nutzen, um bestimmte Menschen zu befördern, das ist wichtig. Und genau, und es ist auch okay, wenn jemand sagt, im Moment habe ich noch keinen Zugang, aber nicht Barrieren schaffen für die, die gerne so sich mit dem Thema befassen wollen.
Jetzt sitze ich in Freiburg und da ist Hamburg sehr weit weg. Wo mache ich sowas?
Ja, es gibt digitale Angebote. Man kann mal regional auch mal gucken, gibt es da irgendwelche Träger, die was anbieten. Wichtig ist, dass die Chefs, die Leitungen, deswegen ist es bei uns auch im Gesamtkonzept so, dieser Prozess ist auch so eine Leitungssache. So, es darf nicht nur so ein Bottom-up-Prozess sein, sondern auch Top-Down, dass die Leitungen, die dahinter stehen, verstehen, worum es geht und die Mittel mal Ressourcen locker dafür machen. Und dafür kann man inzwischen durch die verschiedenen Netzwerke bei VEM hier, über Phoenix e.V., über andere Träger in Berlin, Hamburg, kann man super tolle Referentinnen finden und das Wissen zu sich holen. Nur Antirassismus oder rassismuskritisches Wissen kostet Geld. Und das ist so das, was ich Leuten immer wieder sagen muss. Sie können nicht erwarten, dass das Wissen einfach kostenlos zur Verfügung gestellt wird, genauso wie sie nicht erwarten können, dass eine MSO
Migrantische Selbstorganisation.
Danke sehr, genau, ich bin so sehr im Park. Genau, dass migrantische Selbstorganisationen bestimmte Themen kostenlos einfach mal betreiben, wofür große Player 3-4 Stellen haben. Und das geht einfach nicht. So, manchmal habe ich den Eindruck, ich habe 2 Vollzeitjobs, weil nach meinem regulären Job muss ich dann erstmal für den Verein arbeiten. Arbeiten heißt vieles mal recherchieren, unterschreiben, Anträge stellen, dies und jenes mit meinem Team. Aber dafür, das Wissen, was ich da erwerbe, kann ich einfach nicht den Leuten kostenlos zur Verfügung stellen, dass sie da auch in Form von Kompensation auch dafür zahlen. Oder wenn sie eben unsere Stimme oder unsere Stimmen an vielen Stellen haben wollen, dass sie da Ressourcen auch locker machen können. Ansonsten können migrantische Organisationen sich nicht an bestimmten Diskursen beteiligen und dann heißt es am Ende, ja, sie wollen gar nicht so aktiv sein. Aber mit welchen Mitteln? Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe eine Familie und wenn ich noch im Integrationsbeirat in Hamburg sitze und im Verein noch, so, was für Ressourcen, um überhaupt mal mit meiner Stimme zu reden? Deswegen braucht es ein Netzwerk mitarbeitenden Menschen, die dann unsere Ideen so in bestimmten Prozessen mit einbringen. Das ist für mich so gelebte Dekolonisierung dann.
Ja, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen, die wir allen unseren Gästinnen und Gästen stellen. Was ist dein Traum von Kirche, Nicola?
Ja, für mich Kirche ist mehr. Ich glaube, inzwischen ist es klar geworden, das ist nicht nur die verfasste Kirche, das ist ja, das sind die Dienste, das sind die Werke, das sind die Hochschulen, das sind die Kitas. Das sind die Nachbarschaftshilfe, so Obdachlosenhilfe. Und dann denke ich, ja, es braucht in dieser Strukturkirche Strukturen, die dazu führen, dass Menschen, die da sind, sich wohlfühlen und auch bleiben. Das Problem aber ist, die Kirche, so wie wir sie im Moment haben, bedient nur eine bestimmte Zielgruppe, so die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und selbst die weiße Mehrheitsgesellschaft fühlt sich auch nicht mehr wohl in dieser Kirche, ansonsten hätten wir nicht diesen Mitgliederschwund. Also ich denke, es ist auch eine Chance, jetzt zu sagen, lass uns Strukturen schaffen, die dazu führen, dass wir wirklich eine gelebte Willkommenskultur leben, im Sinne der Nächstenliebe.
Amen.
Amen.
Vielen lieben Dank. Ich schätze wirklich schon lange, lange deine Art, die Sachen doch auch deutlich zu benennen und das in einer sehr liebevollen und klaren Art und Weise. Das ist wirklich eine ganz große Gabe. Da können wir der Nordkirche auch, können wir die Nordkirche nur zu beglückwünschen, dass sie dich in diesem Prozess auch als Referenten haben. Danke für deine Offenheit, für all deine Expertise, für das Teilen auch biografischer Sachen und alles Gute weiterhin und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.